Okay.
Fangen wir an.
Also erst einmal für alle, die mich nicht kennen. Ich heiße Grete, komme aus München. Bin Mitglied der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung. Ja, und jetzt geht es gegen die deutsche Leitkultur. Die nächste Tafel wird euch jetzt etwas verwundern. Es ist die Kinderhymne von Bertolt Brecht aus dem Jahre 1950, geschrieben in der DDR. Ich komme nur deswegen darauf, das zu zeigen, weil unser aller Bundesinnenminister das in seinen Leitthesen verwurstet. Dieses Gedicht von Brecht, ganz unverschämterweise, das hernimmt, um uns sozusagen Vaterlandsliebe einzutrichtern. Wir kommen auf den de Maizière noch später, weil ich mache es jetzt einfach mal von der geschichtlichen Reihenfolge her, wie sich das mit der Leitkultur entwickelt hat. Die Kinderhymne zeigt aber auch schon nochmal was, gleich am Anfang, das kann man einfach dazu sagen. Der de Maizière nimmt ja deswegen, weil wie die ganze Leitkultur, der ganze Patriotismus, alle diese Sachen natürlich dazu da sind, jegliche Klassenfrage zu verwischen. Die Herrschenden kennen die Klassen, aber wir sollen sie nicht kennen. Wir sollen nicht wissen, dass wir eine eigene Klasse sind, die eine andere Zukunft hat und auch nur die Zukunft bringen kann und auch dann nur solche Kinderhymnen entstehen können. Bertolt Brecht hätte die nie in Westdeutschland so geschrieben. Es war übrigens die Zeit, wo noch davon ausgegangen ist, dass vielleicht noch eine Chance gibt, dass ganz Deutschland neutral wird, antifaschistisch wird. Deswegen ist es auch noch für ganz Deutschland formuliert, dieses Lied. Okay. Es zeigt sich noch was anderes. Der deutsche Imperialismus hat besondere Probleme mit der Vaterlandsliebe. Er hat eine besonders reaktionäre Geschichte und die fällt ihm selbst ab und zu immer wieder mal auf die Füße. Das zeigt sich vor allem bei dem ausgesprochen reaktionären Staatsbürgerschaftsrecht, das der deutsche Imperialismus hat. Stammt in seinen Grundsätzen immer noch von 1913 und ist ein Blutsrecht. Das heißt, deutscher Staatsbürger ist, wer deutsch ist, deutsch abstammt. Ja? Und dieses Staatsbürgerschaftsrecht gerät immer wieder mal in Widerspruch zu den unmittelbaren Bedürfnissen des Kapitals. Das Kapital, das imperialistische Kapital sowieso, also die Monopolbourgeoisie, hat immer wieder mal das Bedürfnis nach Einwanderung, nach frischen Arbeitskräften. In Deutschland ist es speziell nochmal so, dass die ja ein derartig rückständiges Ausbildungs- und Bildungswesen haben. Das ist auch gar nicht schaffen. Es ist ja bis heute bekannt, all die Menschen entsprechend auszubilden, die sie brauchen und die sie auch hätten, aber die halt nicht entsprechend ausgebildet sind. Also muss man importieren, ja? Arbeitskräfte importieren. Deutschland hat auch eine Geschichte. Es ist ja nicht so, als dass nicht schon immer oder immer wieder Kräfte aus anderen Ländern bei uns gearbeitet haben. Die meisten ausländischen Arbeitskräfte waren in Deutschland während dem Faschismus in Form von Zwangsarbeitern. Ja. Da war es natürlich ganz billig. Sie waren entrechtet. Es war gar nicht die Frage der Staatsbürgerschaft oder nicht. Es waren entrechtete Menschen, behandelt schlimmer wie Vieh, die dann hier für den Profit der Monopolbourgeoisie geschuftet haben, bis sie umgefallen sind. Diese Situation haben wir heute nicht, noch nicht. Oder sagen wir es mal anders, wir müssen alles tun, um sie zu verhindern, dass sie wieder kommt. Aber der deutsche Imperialismus braucht, und nicht nur heute, sondern immer wieder Arbeitskräfte. Wisst ihr selber, es kamen dann, erst einmal war es so, dass man sich die Arbeitskräfte, die Ausgebildeten aus der DDR geholt hat, ja, bis dann die Mauer hochgezogen worden ist und dem ein Ende gemacht worden ist. Dann kamen die sogenannten Gastarbeiter, italienische Kollegen, griechische Kollegen, spanische Kollegen, später dann die türkischen Kollegen. Das war so angelegt eigentlich, dass die halt kommen und dann wieder gehen, wenn man sie nicht mehr braucht. Viele sind dann doch geblieben. Also die Wirklichkeit hat sich inzwischen geändert. Es ist einfach nicht so, dass Deutschland ein Land ist, wo nur Deutsche leben. 2000 oder sagen wir mal in den 90er Jahren kam dann wieder die Diskussion auf, dass das deutsche Monopolkapital Spezialisten braucht, und zwar vor allem damals Spezialisten in Form der Informationstechnologie, um da nicht hinten dran zu sein. Es war nur das Problem, dass diese Spezialisten so überhaupt nicht gerne nach Deutschland gekommen sind. Logischerweise. Erstens gab es hier ein stinkreaktionäres Staatsbürgerschaftsrecht und Aufenthaltsrecht. Zweitens, seit Einverleibung der DDR riss ja nicht mehr ab, dass Flüchtlingsheime brannten, dass Menschen, die anders aussahen, gejagt worden sind, getötet worden sind. Synagogen haben wieder gebrannt und so weiter und so fort. Also dieses Bild ging ja dann auch durch die Welt. Die Menschen verständigen sich untereinander. Sie gingen also lieber nach England, in die USA, nach Frankreich, auf jeden Fall nicht nach Deutschland. So, und das musste irgendwie geändert werden. Es brauchte dann die Koalition aus den Grünen und der SPD, um diesem Staatsbürgerschaftsrecht wenigstens ein kleines bisschen was Moderneres anzuhaften, nämlich es zu ergänzen durch ein Territorialprinzip. Das heißt, wer hier geboren wird, bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist eigentlich das Normale. Ja? Aber bei uns natürlich nicht. Aber woanders das Normale. Die Staatsbürgerschaft bekommt der, der auf dem Territorium dann auch geboren ist.
Das alles für neue Flüchtlinge und so, die dann zufällig sozusagen hier gerade entkommen?
Nein, ich sage gleich noch was. Ja, okay. Ich sage etwas ergänzt, etwas erweitert haben. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dieses Vorhaben der Schröder-Regierung war von Anfang an bekämpft. Ja, es war bekämpft, vor allem ausgehend von der CSU, die den Vorschlag gemacht hat, sogar einen Volksentscheid herbeizurufen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Damit stieß sie nicht auf Liebe bei der CDU, die hat es nicht so sehr mit der direkten Demokratie. Aber man einigte sich dann, Unterschriften zu sammeln. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, im Jahre 1999, vor allem Koch in Hessen, es war Wahl, wo dann also die Bürger, die braven deutsche Spießbürger gefragt haben, wo geht es hier zur Unterschrift gegen die Ausländer. So wurde das dann natürlich auch verstanden. Sie haben also damals gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gesammelt. Was dann rausgekommen ist bei diesem Staatsbürgerschaftsrecht, ist, dass unter bestimmten Bedingungen, wenn die Eltern so und so lang hier oder ein Elternteil schon so und so lang hier gelebt hat, ohne staatliche Hilfe ausgekommen ist und so weiter und so fort, dass diese Kinder dann, die hier geboren werden, ein gesichertes Aufenthaltsrecht hatte, also nicht Flüchtlinge natürlich, ja, dass diese die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben und ihre alte, also beziehungsweise die der Eltern beibehalten haben. Und was die Reaktion dann nochmal durchgesetzt hat, war, dass die, wenn sie erwachsen sind, also zwischen 18 und 21, sie sich entscheiden müssen, welche Staatsbürgerschaft sie behalten. Ja. Das ist vor 2 Jahren, es war im Koalitionsvertrag der letzten Regierung schon drin gestanden, geändert worden. Sie mussten sich nicht mehr entscheiden. Und jetzt geht das große Getöse darum, dass es keine doppelte Staatsbürgerschaft in Zukunft weiterhin geben soll. Ja? So viel. In dieser Situation, Ende der 90er Jahre, wurde das Wort Leitkultur geschaffen. Es ist ein neues Wort, das gab es vorher nicht. hatte damit natürlich auch den Vorteil, dass es nicht unmittelbar an den Faschismus erinnerte und nicht so direkt völkisch war, sondern es ging ja um Kultur und nicht um biologistische Rasse und so weiter und so fort. Aber es war von Anfang an letztendlich eigentlich klar, um was es geht. Ja? Wobei man jetzt nochmal was dazu sagen muss, wenn man das liest, was die Diskussion damals war, dann geht es darum, dass die Herrschenden hier im Lande sehr unsicher waren, wie stiftet man, da es ja jetzt eindeutig ist, dass dieses Land eigentlich ein Einwandererland ist, ja, dass viele Menschen aus anderen Nationen inzwischen hier wohnen, dass man zusätzlich Ei braucht, ja, wie schafft man jetzt sowas wie Patriotismus in so einem Land? Ja? Kann man sich auf die verlassen? Von vornherein war das Misstrauen gesät, ja, was ist denn mit denen, ja, die da ja nicht so deutschblütig, genetisch, was auch immer das für ein Gen ist, abstammen. Es ging also um die Diskussion, man wollte einen Rahmen finden oder will einen Rahmen finden der Identitätsstiftung, so wurde das damals begründet. So. Was rauskam, war von Anfang an so angelegt, dass es eigentlich gegen diese Kolleginnen und Kollegen sind, die da irgendwann einmal eingewandert sind, weil sie mit ihrer ganzen Geschichte überhaupt nicht anerkannt worden sind, sondern weil es klar ist, da gibt es eine Leitkultur, die steht über dem allem drüber. Und daran gilt es, sich anzupassen. Ja. Es ging also von Anfang an eigentlich in die Richtung der Assimilation. Ja. Wer bei uns lebt, muss sich entsprechend anpassen. So, es war dann in diesem Jahr die Diskussion, ihr könnt euch vielleicht nochmal erinnern, der Herr Rüttgers aus Nordrhein-Westfalen wollte lieber Kinder statt Inder. Laut gesagt, der Herr Beckstein aus München? Nee, Nürnberg, wo ist er? Wurscht, auf jeden Fall bayerisch. CSU hat den Satz geprägt, wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnutzen und mehr Ausländer, die uns nützen. Und hat damit die Bedürfnisse des Kapitals eigentlich sehr schnell auf den Punkt gebracht. Nämlich auch der Herr Hund, damals Arbeitgeberpräsident, hat erklärt, dass die Zuwanderung, dass diejenigen Ausländer, die hier in Arbeit stehen, stagnieren die Zahl, während diejenigen, die von den Sozialsystemen abhängig sind, mehr werden und das müsse sich ändern. Ja. Den Herrn Rüttgers hat der Herr Hund sehr kritisiert. Ja. Er hat nämlich ganz laut gesagt, das ist populistisch und wird der Arbeitsmarktlage in dem IT-Bereich nicht gerecht. Also es war eigentlich eine sehr offene Diskussion, um was es da ging. In dieser Zeit preschte dann Herr Merz vor. Merz war damals Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion mit seiner Leitkultur. So, jetzt kriegt ihr die nächste Tafel. Er sagte, wir müssen Maßstäbe der Integration aufstellen. Zuwanderer, so Merz weiter, müssten nicht nur die deutsche Sprache beherrschen und die Gesetze einhalten. Das ist ja eigentlich das Normale, was man von Staatsbürgern oder von Menschen in so einem Land leben verlangt, dass sie die Gesetze einhalten. Nein, das reicht nicht. Sie müssen auch die deutsche Kultur und die deutsche Geschichte annehmen. Das ist ja eine ganz einfache Angelegenheit. Das also sollte sozusagen damals schon das Ziel der ganzen Leitkulturdiskussion sein. Sie stieß damals auf heftige Proteste, sowohl im Regierungslager, SPD und Grüne, wie natürlich bei allen Antifaschisten im Land, das ist klar. Und der auf einer Demonstration am 9. November 2000, wo der Herr Schröder den Aufstand der Anständigen ausgerufen hat und alle der Welt jetzt zeigen sollten, dass wir gegen diese grässlichen Anschläge auf Flüchtlingsheimen, das Anzünden von Synagogen und so weiter und so fort, dass wir als anständige Deutsche da dagegen sind. Da durfte dann auch Paul Spiegel reden und er sagte, hat damit große Empörung hervorgerufen, machen Sie Ihre demokratisch gewählten Politiker mitverantwortlich für das, was hier geschieht. Was nützt es, in einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages nach den Attentaten auf die Synagogen in Düsseldorf und Berlin in wohlklingenden Reden den Antisemitismus zu verdammen, wenn einige Politiker am nächsten Tag Worte wählen, die missverstanden werden können? Wenn Sie die Zuwanderungsfrage heute aus taktischen Gründen zum Wahlkampfthema machen wollen, von sogenannten nützlichen und unnützen Ausländern fasen. Was soll das Gerede um die Leitkultur? Ist es etwa deutsche Leitkultur, Fremde zu jagen, Synagogen anzuzünden und Obdachlose zu töten? Er ist dann sehr gerüffelt worden, der Herr Spiegel, unter anderem von Herrn Stoiber, der dann nämlich gesagt hat, bei allem Verständnis für jüdische Bürger, gerade aus der Holocaust-Generation, wäre es schlicht abwegig, was er gegen die Leitkultur gesagt hat. Ja, das war damals. Auch innerhalb der CDU war diese Frage von der Leitkultur umstritten, damals noch. Und es war unter anderem Schäuble, der dagegen war, das in die Programme aufzunehmen und weiter zu verfolgen, weil er nämlich erklärt hat, eine patriotische deutsche Leitkultur beißt sich mit Europa. So, muss man sich jetzt nochmal vorstellen, wo wir uns damals befunden haben. 2000, die Osterweiterung war noch nicht mal abgeschlossen. War zwar alles vorbereitet, aber sie war noch nicht abgeschlossen. Man kämpfte, hat gerade heftig gekämpft um einen Vertrag von Nizza, wo es gerade mit Frankreich großen Ärger gab. Im Vertrag von Nizza wurde das erste Mal festgelegt, dass Deutschland aufgrund der Tatsache, dass es mehr Einwohner hat, was ja durch die Einverleibung der DDR dann so geworden ist, als alle anderen Länder, mehr Stimmen hat im Ministerrat. Also es wurde sozusagen, bisher war es immer einigermaßen gleich. Und jetzt wurde es damals eingeführt, dass sozusagen nach der Einwohnerzahl die Stimmrechte im Ministerrat europäische Ebene gezählt worden sind, was Frankreich überhaupt nicht wollte. Und die Verhandlungen so weit gegangen sind, dass der Herr Chirac damals auch gedroht hat. Insofern, was heißt gedroht? Er hat gesagt, immerhin sind wir ein Land mit einer Atombombe. Ja? Hat er damals noch gegen den deutschen Imperialismus in die Diskussion geworfen. Der deutsche Imperialismus hat sie aber doch durchgesetzt, mal ganz abgesehen davon. Aber es war auf jeden Fall damals noch die Situation, dass man nicht zu offenkundig deutschen Patriotismus hier praktisch fördern und zeigen und wollte. Die Debatte um die Leitkultur ist damit mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nicht verschwunden ist sie aus der Diskussion innerhalb der CDU/CSU. Also innerhalb der Parteien, nämlich irgendwann haben die angefangen, ihr Leitkultur so als einzelnes Ding ins Programm zu schreiben. Ja. So, nun haben wir 17 Jahre später, oder 16 Jahre später, wenn man das letzte Jahr hernimmt, und die Leitkulturdebatte kam durch die Hintertür wieder, nämlich durch die CSU. Die hat nicht lang diskutiert, hat es gar nicht groß thematisiert, sondern sie hat den Entwurf für ein Integrationsgesetz auf den Tisch gelegt. Klingt ja erst einmal nach Integration und nicht nach Leitkultur, aber dieses Gesetz hat schon mal die Besonderheit, über die jeder Jurist stolpert, mir wäre es nicht aufgefallen, aber denen fällt es natürlich auf, dass dieses Gesetz eine Präambel hat. Und jeder Jurist im Land sagt, ihr Präambeln sind eigentlich für verfassungsmäßige Dinge vorgesehen und nicht für normale Gesetze. Ja. Es gibt eigentlich keine normalen Gesetze, wo es Präambeln gibt. Das Integrationsgesetz, das sogenannte Bayerische Integrationsgesetz, hat eine Präambel. Die ist jetzt sehr lang. Ich habe jetzt nur einen Auszug daraus. Das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents um Einheit, Frieden und Freiheit verpflichtet auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das Ziel eines gemeinsamen europäischen Weges. Diese identitätsbildende Prägung unseres Landes, und jetzt kommt einfach mal in Klammer Leitkultur, das ist dick gedruckt, das liegt an mir, nicht an der CSU, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu wahren und zu schützen, ist Zweck dieses Gesetzes.
Darauf Herz entwickelt?
Ich.
Ja.
Damit ihr das seht. Da ist es einfach in Klammern mal drin. Das heißt, die CSU legt einen Gesetzentwurf vor, wo sie sozusagen die Leitkultur zum Gesetz erhebt. Nein. Äußerst schwierige Angelegenheit. Okay. Im Artikel 1 in diesem Gesetz, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Da. Steht dann, es ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Menschen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unterstützung anzubieten, also gemeint sind die geflüchteten Menschen, um ihnen das Leben in dem ihnen zunächst fremden und unbekannten Land zu erleichtern, das ist die Integrationsförderung, sie aber zugleich auf die im Rahmen ihres Gastrechts, Asylrechts gibt es nicht, unabdingbare Achtung der Leitkultur zu verpflichten und dazu eigene Integrationsanstrengungen abzuverlangen. Das heißt, es wird ein Gesetz vorgelegt, wo die Achtung der Leitkultur verpflichtet wird. Jeder Jurist sagt, wie geht denn das? Ja? Also wenn er noch ein bisschen denken kann. Weil was ist denn nun die Leitkultur? Ja? An was müssen sich die Leute dann halten? Wie schaut es aus? Wo verstoße ich gegen das Gesetz? Wo verstoße ich nicht gegen das Gesetz? Und so weiter und so fort. Weiter in diesem Gesetz steht, dass die Medien diese Leitkultur einhalten und verbreiten und für sie werben sollen, dass Lehrer und Erzieher entsprechend unterrichten und erziehen sollen. Ja. Das heißt, alle in dem Bereich werden so auch schon gleich mal darauf verpflichtet. Und wenn man sich das, die Präambel jetzt nochmal in ihrer Gänze anschaut, ich habe ja jetzt nur einen Teil daraus gemacht, dann heißt es zum Beispiel, Bayern ist tief eingewurzelt in Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität. So, also wir sollen jetzt schon mal alle im Sinne des christlichen Abendlandes erziehen oder bilden oder was auch immer. Dann kommen da noch die Traditionen vor, die Brauchtümer und die Sitten. Also das alles gehört irgendwie zur Leitkultur dazu. Okay.
Das waren zwei schöne Sitten. Oder?
Zwei schöne Sitten?
Ja.
Ja, zu Sitten. Wir kommen später nochmal zu Sitten. Weil der Herr de Maizière hat ja auch Sitten drin und Brauchtümer. Mein Gott, das ist der Aufzug der Gebirgsjäger in Mittenwald wahrscheinlich genauso wie irgendwelche Tänze irgendwo. Ja? Das alles gehört da dazu. Da sollen die jetzt erzogen werden.
Das mit der christlichen Geschichte hat er dir aber schon gehört.
Ja.
Du hast schon mein Wort gesagt.
Ja, das ist ständig. So. Jetzt, ich sage jetzt mal nur ganz kurz, weil das ist jetzt nicht unser Thema. Alles, was in dem Integrationsgesetz drinsteht, bedeutet auf der einen Seite keinerlei Anspruch für die Flüchtlinge, der wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es gibt keine Rechte, die aus diesem Integrationsgesetz entspringen. Ja. Dafür gibt es auch am Ende ausdrücklich aufgeführt Einschränkungen der Grundrechte, nämlich auf Freizügigkeit sowieso, aber auch auf, dass die Wohnungen einfach durchsucht werden dürfen von Flüchtlingen, das steht nämlich da drin, ohne Anlass. Ja, dass also Asylunterkünfte von der Polizei permanent kontrolliert werden dürfen, ohne dass sie irgendeinen Anlass haben. Die Menschen sollen Deutsch können. Wenn sie es nicht können, in einem bestimmten Zeitraum, dann müssen sie für ihre Dolmetscherkosten selber aufkommen. Und lauter so Zeug steht da drin. Ich ich mache aber jetzt hier vor allem die Sachen, die mit der Leitkultur noch zu tun haben. Es gibt da dann den berühmten Paragraphen 13, da steht drin, wer durch demonstrative Regelverstöße, Verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichtetes Verhalten, beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten und so weiter und so fort ablehnt, kann durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, sich einem Grundkurs über die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu unterziehen. Dieser Satz gilt entsprechend bei Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols. Also wenn ihr irgendwelche Probleme mit der Polizei habt, ja. So. Dann, dieser Absatz gilt entsprechend für denjenigen, der durch wiederholte schwerwiegende Regelverstöße oder sonst durch ein offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und Werteordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder gleichgültig ist. So, wer dann nicht kommt, kann mit einer Geldbuße belegt werden. Und im nächsten Absatz geht es dann um das Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung. Es ist verboten, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften dazu aufzufordern, die geltende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten und stattdessen einer mit ihren Grundsätzen nicht zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung zu folgen. Man kann sich mal überlegen, was das alles bedeutet. Die CSU begründet es natürlich mit Scharia, das ist klar. Es soll kein extra Gesetz. Aber sie schreibt auch in ihrer Begründung, die Regelung ist dabei, schon um nicht diskriminierend zu sein, nicht auf Ausländer oder Migranten beschränkt. Man will ja keinen diskriminieren. Ne? Auch wer als Einheimischer durch entsprechendes Verhalten auffällt, kann daher zu einer entsprechenden Belehrung vorgeladen werden. Auch bei ihm besteht im Falle ja im Zweifel, in diesem Falle ja Zweifel, Integrationsbedarf hinsichtlich der geltenden Rechts- und Werteordnung. Das heißt, wir, wie wir alle hier sitzen, wären wir jetzt in Bayern, könnten ganz schnell einen Wertekurs verordnet bekommen, weil wir ja so des Öfteren offenkundig durch unser Verhalten zum Ausdruck bringen und nicht nur durch unser Verhalten, dass wir mit der geltenden Werte- und Rechtsordnung nicht unbedingt einverstanden sind. Das weiß natürlich auch die CSU. Man muss sich das jetzt nur nochmal vorstellen, was das eigentlich heißt. Es gibt in dem Land ja Gesetze und es ist und zwar nicht zu knapp. Gegen die kann man verstoßen, dann gibt es Strafmaße und so weiter und so fort. Alles, was hier steht, ist außerhalb dieser Gesetze. Also durch Verhalten, durch was weiß ich, zum Ausdruck bringt. Das heißt, es sind in der Juristensprache völlig unbestimmte Rechtsbegriffe. In unserer Sprache, was hier geschieht, ist Willkür. Das hat nichts mehr mit bürgerlichem Recht zu tun. Ja. Sondern das ist Willkür, sind Willkürgesetze und fordert nichts anderes als faschistische Gesinnungsschnüffelei. Ja. Bei der Anhörung zu diesem Gesetz letzten September sagte ein CSUler, weil die Frage war, ja, wer kann denn da jetzt anzeigen? Ja? Und bei was? Hat er gesagt, es betrifft alle, denen es hier nicht passt. Jeder kann von jedem angezeigt werden.
Kannst du noch was glauben, was ich weiß nicht.
Also dieses Ding betrifft jeden, dem es hier nicht passt. Ja, weil die CSU geht immer aus, sie lebt im besten Land der Welt und wem es hier nicht passt, der hat ein Problem. Jeder kann von jedem angezeigt werden. So, da kann man nur sagen, der Blockwart lässt grüßen. Genau darauf wird es dann letztendlich auch hinauslaufen. Machen wir weiter. Die CSU hat auch ein sehr interessantes Verständnis von Staatsbürgerschaft oder überhaupt, was so ist mit diesen Deutschen. Da steht nämlich, die Regelungen dieses Gesetzes über die Integrationsförderung gelten entsprechend für Deutsche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig sind. und außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet der BRD zugewandert sind. Oder zweitens, zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die Bedingungen der Nummer 1 erfüllt. Das heißt, wir haben hier von der CSU schon wieder zwei oder drei oder viererlei verschiedene Deutsche, Viertel, Halb, sonstige Deutsche. Die richtigen Deutsche sind die, die einfach deutsch sind. Und die nicht so richtigen Deutschen, gegen die man sowieso immer etwas misstrauisch sein muss, das sind dann diejenigen, die eingewandert sind oder deren Eltern oder Großelternteil nach 55 eingewandert sind. Es erinnert sehr an die Halbjuden und Vierteljuden, das ist einfach so. Es wurde auch der CSU gesagt, die CSU hat sich empört, alles zurückgewiesen und hat gesagt, das gilt doch, das ist doch nur deswegen, dass diejenigen, die früheren Gastarbeiter und so weiter, die ja keine Integrationskurse haben, auch das Recht auf einen Integrationskurs haben. Das ist die Begründung der CSU. Dazu würde ein Satz reichen. Jeder, der will, hat die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen. Wenn das das wäre, was die CSU wollte, so einfach könnte man es da reinschreiben. Ja. Nein, sie blieb bei dieser Formulierung trotz vielfältiger Kritik. Okay, wir kommen weiter. Es gibt nochmal sehr seltsame Dinge, was die Staatsbürgerschaft betrifft, in diesem Gesetz. Jetzt sind wir wieder bei der Präambel. Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen verpflichtet. Das muss man sich mal vorstellen, da wäre man auch noch zur Loyalität gegenüber Gesetze verpflichtet. Also Hartz IV, bitteschön, seid loyal, Leiharbeit, ein zukünftiges Arbeitszeitrecht, was uns 12 Stunden arbeiten lässt, ja, Loyalität. Volk und Verfassung, Staat und Gesetze, diese Gleichsetzung ist etwas, was man übrigens sehr aus dem Faschismus kennt, da komme ich aber nochmal dazu. Dann aus dem Beschluss eines Parteivorstands vom September 16 der CSU, die deutsche Staatsbürgerschaft verpflichtet zur ungeteilten Loyalität zu Deutschland. Man kann nicht Diener zweier Herren sein. Und dann nochmal aus dem Grundsatzprogramm der CSU vom Herbst 2016, was den schönen Namen Die Ordnung hat. Deutsche Staatsbürgerschaft muss ein Bekenntnis sein. Wer Deutscher werden will, soll das nicht nur auf dem Papier, sondern auch mit dem Herzen werden. Also es hat nichts mehr mit dem normalen bürgerlichen Staatsbürgerschaftsrecht zu tun, sondern erinnert halt nun mal zum Vergleich aus den Nürnberger Rassengesetze von 1935, Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe des Gesetzes. Also nur derjenige hat die vollen politischen Rechte, wobei man weiß, im Faschismus hatte dann keiner mehr ein, aber ist egal, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt ist, dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Okay.
Durch sein Verhalten beweisen, das heißt, wenn der Ausländer totschlägt, dann beweist du, dass du in Treue dem deutschen Volk und Reich dienen.
Da würde jetzt natürlich die CSU heftig widersprechen, weil das darf man nämlich auch natürlich auch nicht. Also soll nicht einfach irgendjemand Ausländer totschlagen. Das ist schon heute noch.
Nicht irgendeiner.
Ja. Und auch nicht irgendeinen. Es muss schon eine Ordnung haben.
Ja, ja. Stand ja die Ordnung.
Genau.
Bitte.
Dann haben wir gesagt, das geht. Oh, ich bin jetzt eigentlich schon mit meiner Zeit rum. Dann muss ich jetzt ein bisschen schneller machen. Leitkultur wird zum Kampfbegriff. Und dass es auch überhaupt nicht nur um irgendwelche geflüchteten Kolleginnen oder Kollegen geht, sondern um andere Sachen, nämlich um politische, dass die Leitkultur auch dazu verwandt wird, so eine Art Volksgemeinschaft zu schüren, zu schmieden, ja, zusammenzuspeisen. Das zeigt sich bei diesem Zitat von dem Herrn Scheuer, der heißt so, er ist auch so CSU-Generalsekretär, in der Einladung zum CSU-Parteitag. Bei der Bundestagswahl 2017 wird sich zeigen, geht es in Deutschland weiter aufwärts mit einer unionsgeführten Bundesregierung für Wohlstand, Sicherheit und klare Orte, Werte, oder gibt es mit einer rot-rot-grünen Front einen Linksrutsch zu Steuererhöhungen, zu einer Politik gegen Familien, gegen die hart arbeitenden Menschen, die entdeckt zurzeit jeder, und gegen unsere Leitkultur. Wir sagen ganz klar, Linksbündnis verhindern, damit Deutschland Deutschland bleibt. Sozusagen Leitkultur, die sich unmittelbar gegen uns selber richtet. Nicht nur gegen die Flüchtlinge, gegen die sowieso. So, ist das jetzt eine bayerische Angelegenheit? Also, dass wir allein das Pech haben, halt da gerade zu wohnen und mit denen zu tun zu haben? Ist es nicht? Die CSU sagt schon in dem Leitantrag zu ihrem Parteitag, wir haben dafür gesorgt, dass wieder Ordnung einkehrt. Dazu meint sie die permanente Hetze seit dem Sommer 2015, Grenzen hochziehen, abschieben, neue Asylgesetze und so weiter und so fort, was ja dann auch passiert ist. Sie sorgen für Ordnung. Weiter geht es bei der Lösung der Flüchtlingskrise und bei der Integration wird die CSU weiter der Taktgeber Deutschlands bleiben. Ja. Sie wollen also diese Republik, und diese Funktion hat Bayern und die CSU, also Bayern nur im Zusammenhang mit der CSU, ja, sozusagen diese Republik weiter nach rechts zu treiben. Eines, was Sie dazu tun wollen, ist, die Leitkultur in die bayerische Verfassung aufzunehmen. Ja. Das geht aber nicht mit der Opposition, und du brauchst ja 2/3 Mehrheit, um sowas zu machen, weil die sind sowohl SPD wie die Grünen, da komme ich ganz am Schluss, nur wenn ich noch kann, kurz dazu, sind dagegen. Also, deshalb muss unsere Leitkultur in der bayerischen Verfassung verankert werden. Darüber soll die bayerische Bevölkerung abstimmen. Die Grünen befürchten aus der Landtagsfraktion, dass sie das nächstes Jahr machen, wenn Bayern Wahl ist. Also in Bayern Wahl ist. Das heißt, wir haben dann einen Wahlkampf, mit dem, dass gleichzeitig das Volk darüber abstimmen darf, das Bayerische, ob die Leitkultur in die Verfassung soll. Und es wird mit entsprechend rassistischen und sonstigen Argumenten dazu geworben werden. Ja. Man kann sich vorstellen, was das irgendwie betrifft. Aber das allein reicht ja auch noch nicht. Halt, da sind wir noch nicht. Oh. Ihr müsst weniger diskutieren hinterher, ich brauche noch ein bisschen. Ja.
Kriegst du noch 10 Minuten.
Ich krieg nur 10 Minuten, okay.
Dann schneide ich dich ab.
Gut. Oh. Inzwischen hat die CSU auch noch im Herbst 2016 ein gemeinsames Papier mit Sachsen rausgegeben. Also es soll ja über Bayern hinausgehen, die ganze Angelegenheit mit der Leitkultur, für eine Rahmen- und Leitkultur. Gleichzeitig hat die CSU eine Mitgliederbefragung gemacht innerhalb ihrer Mitgliedschaft, ob die Mitgliedschaft dafür ist, dass sich die CSU auf Bundesebene für Volksentscheide einsetzt, und zwar speziell was die Verfassung betrifft. Die hat sie gewonnen, also die Mehrheit der CSUler war dafür, dass sich die CSU dafür einsetzt. Nun ist also die Leitkulturdebatte auch wieder im Bund angekommen. Der Herr de Maizière hat ja seine 10 Thesen übrigens pünktlich zum 1. Mai herausgegeben über die Bild-Zeitung. Ganz praktisch. Wir sind nicht Burka. So hat Bild-Zeitung genannt. Ja, eine Leitkultur für Deutschland. ich sage gleich einmal, nehme vorweg den großen Unterschied noch zur CSU. Denn man darf ihn einfach nicht übersehen. Kann eine Leitkultur vorgeschrieben werden, sagt er, schreibt er de Maizière am Schluss von seinen Thesen, ist sie verbindlich? Nein. Wie der Name Kultur schon sagt, es geht hier nicht um vorgeschriebene Regeln. Die Leitkultur prägt und soll prägen, sie kann und soll vermittelt werden. Das heißt, der Herr de Maizière weiß schon noch, wo bürgerliches Recht aufhört und faschistisches anfängt. Ja. Es ist damit natürlich schon, er grenzt sich damit auch von der CSU ab. Trotzdem sind diese Thesen sowas von stockreaktionär, dass alles zu spät ist. Geht zum Beispiel so los. These 1 zu Sitten und Gebräuchen. Wir sagen unsere Namen, wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Bei Demonstrationen haben wir ein Vermummungsverbot. Wir zeigen unser Gesicht, wir sind nicht Burka. Sowas steht da drin. Ein Vermummungsverbot, was irgendwie, ich glaube, vor 10 oder 15 Jahren erlassen worden ist, was überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat, außer mit einem Abbau der Demokratie, ja, mit Kultur sowieso nicht, aber das kommt hier einfach so rein. Nochmal nur ganz kurz. Da steht dann zum Beispiel auch, um zu sehen, was für eine wahnsinnige Arroganz und Überheblichkeit da drin ist. Wir sehen Leistung als etwas an, auf das jeder Einzelne stolz sein kann. Leisten die anderen nichts? Was soll das für ein... Ja, dahinter steht, die anderen sind irgendwie faul. Wir sind Kulturnation. Kaum ein Land ist so geprägt von Kultur und Philosophie wie Deutschland. Also das muss man sich mal reinziehen, was da behauptet wird. Ja. An deutschem Wesen soll die Welt genießen. Genau. Wir sind ein Land der Zivilkultur bei der Regelung von Konflikten. Na, ist klar, so friedlich wie es bei uns im Moment ist, soll es überall sein. Der Kompromiss ist konstitutiv für die Demokratie und unser Land. Was heißt jetzt das schon wieder? Generalstreik ist da nicht vorgesehen. Ja? Also das sind alles diese Sachen. So, dann kommt noch... Moment. Ah ja, übrigens unsere Geschichte, da, worüber ja auch der Herr de Maizière nicht ganz wegkommt, da gab es ein tiefstes Tief. Also das müssen wir schon auch anerkennen. Ein tiefstes Tief gab es da. So wie so eine Wetterding, die da über uns gezogen ist. Tief Adolf kam daher und verschwand wieder. Und ja, so. Das alles steht da drin. So, und jetzt kommt eben die These 8, weswegen ich am Schluss, am Anfang die Kinderhymne von Brecht da hatte. Da will er jetzt natürlich, weil das ist ja auch nur ein Problem vom deutschen Imperialismus, er hat die DDR einverleibt. Aber ob das jetzt alles so gleich ist, dass die auch das alles so toll finden, was bei uns ist, da ist er ja auch nicht so sicher. Die haben einfach 40 Jahre andere Geschichte. Das muss man einfach mal sehen. Ja. Kommt ja auch noch dazu. Deswegen werden die auch noch eingefangen mit diesen Thesen. Wir sind aufgeklärte Patrioten. Ein aufgeklärter Patriot liebt sein Land und hasst nicht andere. Auch wir Deutschen können es sein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag es uns scheinen, so wie anderen Völkern hier. Doch eine bodenlose Frechheit, oder? Dann nimmt er was her, was unter völlig anderen Bedingungen geschrieben worden ist. Nämlich solche Typen wie der gar nicht mehr da gewesen wären, zumindest nicht in irgendeiner Funktion, sondern eher unterdrückt. Aber das wird dann einfach rübergenommen und dann in diese These geschrieben. Okay.
2 Minuten.
Ich wollte euch jetzt nur kurz eigentlich was erzählen über den Widerstand gegen das Integrationsgesetz. Tue ich jetzt nicht mehr, machen wir in der Diskussion. Das Gesetz ist seit Dezember verabschiedet. Es ist Gesetz. Was sie vor allem im Moment natürlich machen, ist, dass sie durch die ganzen Unterkünfte marschieren und laut CSU hat sich das sehr bewährt. Die Polizei durchsucht ständig und verdachtsunabhängig und schaut, ob alles in Ordnung ist. Dadurch wird Bayern sicherer. Logisch. Was sie auch noch gemacht haben, das habe ich bloß jetzt gar nicht zitiert, weil es soll ja auch die Leute nicht einfach wohnen können, wo sie wollen, sondern oder wo sie eine Wohnung kriegen, sondern da, wo sie keine Parallelkulturen bilden können. Da gibt es inzwischen eine Verordnung dazu, dass also nicht nur die Bedürftigkeit zählt, sondern untersucht werden muss, ob Ansätze da sind, dass sich da kulturelle Milieus bilden. Und wenn das so ist, dann kriegt er die Wohnung nicht. Das gilt übrigens auch ausgesprochen für uns Deutsche, in der Begründung genannt. Das heißt, Arbeiterförder soll es möglichst nicht geben. Ich habe euch das Bild am Schluss, nur um nochmal zu sagen, man muss gegen die Thesen von dem de Maizière kämpfen, das ist völlig klar. Man sollte diesen Kampf verbinden mit dem Kampf gegen das Bayerische Integrationsgesetz, und zwar in ganz Deutschland, weil es betrifft uns tatsächlich alle. Damit bin ich fertig.